Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Noch nie sind wir so jung zusammengekommen. Völlig jugendfrei eröffnen wir heute euren Motorradstammtisch, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Lukas ist ambitionierter Nachwuchsfahrer. Mit gerade mal 14 Jahren hat er bereits 3 Rennsaisons hinter sich gebracht. Wie es dazu kam, welchen Herausforderungen er sich dabei stellen muss und wie es um die Motorsportförderung in Deutschland bestellt ist, erfahrt ihr in der heutigen Folge Gasgeflüster. Viel Spaß dabei! Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Jetzt musste ich wieder kurz warten. Es ist ja nicht so meine Tugend, bis der Countdown hier komplett abgelaufen ist und wir die Aufnahme starten können. Aber dann geht es auch schon los. Und eins vielleicht vorab. Ich glaube, in einer der letzten Folgen war meine Tonspur mal wieder nicht ganz so großartig. Meine Stimme nicht ganz so sonor, wie man das eigentlich sich von mir wünscht. Das bitte ich vielfach zu entschuldigen. Ich habe jetzt abgegradet. Wer das Ganze hier auf YouTube sieht, sieht mich mittlerweile auch schön blau angestrahlt. Ich bringe hier richtig Leuchtambiente in mein Home-Studio. Aber das ist alles egal, weil was mich eigentlich viel schöner anstrahlt, ist wie immer mein Co-Host Michel, der auch wieder mit dabei ist. Und damit erstmal alle Zuhörenden ein schönes Hallo hier in die Runde. Und Michel, dir dann natürlich auch ganz herzliche Grüße von Süddeutschland nach Darmstadt ins Zentrum der Bundesrepublik.
Ja, hallo Jan und ich grüße aus Darmstadt den Rest der Republik und alle, die hier gerade zuhören. Ich habe jetzt dein neues Setup in den letzten Minuten ja schon so ein bisschen genossen. Du warst auch mit dem Gesicht unter anderem sehr nah an der Kamera. Das ist auch was, was wir unseren Zuhörenden nicht unbedingt antun wollen. Aber dank des schmeichelhaften Lichts siehst du doch tatsächlich sehr gut aus. Man sieht jetzt nicht, wie du gerade befürchtet hast, irgendwelche eingewachsenen Barthaare und Pickel etc. Also Jan kann man sich auch auf YouTube anschauen. Unbedingt der Verweis an der Stelle. Schaut mal bei Gasgeflüster vorbei. Können dann Abo da lassen. Und warum ist das noch ein richtig, richtig guter Grund? Wir haben heute wieder einen Gast und zwar einen ganz, ganz besonderen. Der jüngste Gast, den wir jeweils hatten. Und ich möchte da mit recht herzlich begrüßen bei uns im Gasgeflüster-Podcast am Stammtisch mit antialkoholischen Getränken heute, Lukas Jentsch. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Michel, hallo Jan.
Hallo. Hi Lukas, auch von mir. Jetzt habe ich dich direkt unterbrochen, wie unhöflich, aber das liegt vielleicht auch an unserer Aufregung, weil Michel hat schon gesagt, der jüngste Podcast-Gast überhaupt und jetzt muss man ganz ehrlich sagen und ich hoffe, das nimmst du uns nicht übel, dein Name ist jetzt noch nicht so groß in der Motorradpresse, aber das kann sich ja vielleicht ändern. Wir hatten hier ja auch Ann-Kathrin, aka Affe auf Bike zu Gast, da war die noch ganz klein, mittlerweile ist sie riesengroß und ich habe bei dir ein ähnliches Potenzial so erkannt. Aber bevor ich dir da irgendwelche Worte in den Mund lege, erzähl doch vielleicht mal selbst, Lukas, was machst du, wer bist du und was treibt dich hier zu uns an den Motorrad-Stammtisch? Michel, du wolltest noch was sagen.
Genau, bevor er damit einsteigt, ich habe jetzt natürlich hart gespoilert, der jüngste Gast. Und ich glaube, bevor du erzählst, was du machst und wir dazu die Fragen stellen, erzähl doch vielleicht ganz kurz nochmal ein bisschen mehr zu dir. Wie alt bist du, wo kommst du her? Und gebt den Zuhörenden so ein bisschen den Eindruck, wer denn der Lukas ist, der hier mit bei uns am Stammtisch sitzt.
Also ich bin 14 Jahre alt und ich wohne in Penzberg. Das ist ungefähr 40 Minuten von München entfernt. Mhm. Und ja.
Und jetzt erzähl uns, wieso du hier an dem Stammtisch sitzt.
Weil ich euch ein bisschen erzählen will, wie ich in der Firmini-GP Austria diese Saison gefahren bin.
Und damit haben wir nämlich den Kern. Du bist nämlich mit deinen 14 bereits Motorradfahrer, ein Alter, in dem eigentlich alle, also sagen wir mal so, du gehörst wahrscheinlich zu einem Promillebereich der Leute, die in dem Alter überhaupt schon auf motorisierten Zweirädern sitzen. Es gibt wahrscheinlich schon einige, die dann anfangen, so allmählich davon zu träumen, vielleicht mit 15 auf dem Mofa zu sitzen. Ich glaube, das darf man. Mit 15 ist das irgendwie möglich, einen Mofa-Führerschein oder so zu machen. Mit 16 kann man dann erstmals 125 Kubikmaschinen dann auch legal bewegen. Und du hast das einfach mal übersprungen und bist ja nicht erst seit heute, sondern jetzt tatsächlich schon eine ganze Saison mal Minimum, da kannst du gleich zu aber auch nochmal mehr sagen, auf dem Motorrad unterwegs. Die FIM, das hast du jetzt relativ lang gesagt, Meisterschaft, aber fangen wir von vorne an. Wie kamst du zum motorisierten Zweiradfahren? Und dann reden wir im weiteren Verlauf dazu, wie du dann auch noch in der Meisterschaft mitgemacht hast.
Ja, also mein Vater ist früher so Hobbyrennen gefahren auf Rennstrecken und dann hat es mich auch interessiert und es hat immer schön ausgesehen und dann habe ich auch ein Elektromotorrad bekommen, wo ich einfach ein bisschen fahren konnte und das hatte schon Stollenreifen und Supermotorreifen und da bin ich erstmal im Wald auf einer Fahrradstrecke so gefahren und das hat mir immer mehr Spaß gemacht und ich habe immer mehr gelernt und dann damit gespielt, das Hinterrad im Kreis durchdrehen lassen und so. Und auf Straßenreifen bin ich ein bisschen gedriftet. Und ja, danach bin ich zu ADAC Road Racing Academy gegangen. Das war am 5. September. Und das war ein Schnupperkurs, wo man mit Benzinmotorrädern einfach mal fahren kann und weiß, wie das ist.
Du hast jetzt den 5. September als Datum genannt. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Du hast gesagt, du bist 14. Wann war denn der erste Kontakt mit dem Motorrad? Wie alt warst du da? Und wann kam dann diese ADAC-Erfahrung?
Ja, 10. Ja.
10 Jahre alt warst du mit deinem Erstkontakt und ADAC, nochmal, um das klarzustellen, war aber dann nicht mit 10, sondern mit 11, 12. Wann war das?
Also der erste Kontakt mit dem Road Racing Academy war mit 10.
Ah, okay.
Ja. Und ja, das war ein Jahr davor, bevor ich richtig angefangen habe.
Okay, und das heißt, du hast gesagt, dein Vater war auf den Rennstrecken unterwegs und da hast du ihn aber schon früher begleitet. Was war so deine erste Erinnerung an eine Rennstrecke oder an irgendwie ein Hobbyrennen, was du gesagt hast? Wann war das und weißt du auch noch wo?
Das war in Brünn, war das. Und ja, ich habe einfach schöne Erinnerungen von dem Geräuschen und alles. Und das ist so laut und ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du mit deinem Vater da alleine hingefahren oder war dann deine ganze Familie dabei? Hast du noch Geschwister, die euch auch da begleiten haben?
Nein, ich bin mit meinem Papa alleine hingefahren und ja, er ist gefahren und dann war ich dabei und hatte auch das Elektromotorrad dabei.
Was war das für ein Motorrad? Da bin ich total neugierig, weil mir wurde das immer verwehrt. Ich hatte einfach nur ein Dreirad, ein Bobbycar und irgendwann halt so ein kleines Rad mit Stützrädern. Elektromobilität war da noch gar nicht dran zu denken, aber wenn, dann hätte es wahrscheinlich irgendwie so einen 50-Kubik-Motor gegeben. Was war das für ein Elektromotorrad? Was kann das so?
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber die Marke davon war Torot und man konnte halt bei denen noch Supermotorreifen dazu auch machen und ja, das fuhr vielleicht so 60 km/h und man konnte es aber auch auf 30 drosseln.
Habt ihr das gemacht?
Ich wollte sagen, das habt ihr aber natürlich, dein Papa hat das wahrscheinlich nicht gemacht, ist ja ganz klar. Er ist ja selber auch ein Rennfahrer, ne? Und da geht es natürlich um die Höchstgeschwindigkeit. Die ersten Gehversuche mit diesem Elektromoped haben dann anscheinend, so wie ich das verstanden habe, relativ schnell gezeigt, dass du ein gewisses Talent für das Zweiradfahren hast. Du hast ja das Driften und so angesprochen. Wenn ihr damals an der Rennstrecke unterwegs wart und ihr das Elektromoped mitgenommen habt, waren damals schon andere Kids mit dabei, die quasi auch, weiß nicht, Pitbike gefahren sind und gab es da schon so ein bisschen, weiß nicht, Fahren auf der Go-Kart-Strecke? Seid ihr da schon gegeneinander gefahren?
Also auf der Go-Kart-Strecke jetzt nicht, aber es waren so andere Kinder mit Benzin-Motocross-Trials oder so. Und die sind Motocross gefahren. Ich hatte halt ein langsameres Elektromotorrad. Und ja, dann wurde mir das zu klein. Und dann sind wir zu der Road Racing Academy gegangen.
Wo war das denn damals?
Diese Akademie.
Ja, genau.
Dieser Schnupperkurs war in Ettlingen. Das ist auch eine ganz kleine Kartbahn und ja, da war dann so der Start.
Wie lief das dann ab? Was muss man sich da vorstellen? Jeder konnte einfach mal ein bisschen ausprobieren oder war das dann schon so ein bisschen mit so Renncharakter? Waren da Profis irgendwie mit dabei, die einem eine Instruktion gegeben haben oder war dann einfach so, ja, hier Lukas, hast ein Motorrad, setz dich mal drauf, fahr ein bisschen über die Kartbahn?
Also das war so vom ADAC organisiert. Es gab professionelle Leute, die einen da reingeführt haben und gesagt haben, so musst du schalten und so. Und jeder hat erstmal den passenden Anzug bekommen, den passenden Helm und so weiter. Und dann wurde man auf erstmal ein 50-Kubik-Motorrad draufgesetzt. Das war 2 Tag da. Ja, und dann bin ich davor nur im Auto durchgegangen, wie ich schalten sollte, weil ich davor ja nur Elektro gefahren bin. Und dann habe ich mich draufgesetzt und konnte gleich auch losfahren, ohne es abzuwürgen. Und dann bin ich erstmal so 5 Runden gefahren. Und dann haben die dann immer mehr gesehen, dass es besser wurde. Ja.
Und dann hast du einfach alle anderen schon stehen lassen direkt mit deiner Vorerfahrung.
Ja, also andere waren auch nicht so schlecht, aber die meisten hatten dann noch keine Lust mehr und sind dann im Sandkasten spielen gegangen.
Muss man das so verstehen, die ADAC Road Racing Academy, die du damals besucht hast, hast du davon gehört oder war das dann dein Papa, der gesagt hat, lass uns da mal hinfahren, denn wenn du sagst, die anderen Kids hatten keine Lust mehr und sind im Sandkasten spielen gegangen, hört sich das für mich an, als hätten die Eltern gedacht, ey, wir haben den nächsten Nachwuchs, Marquez oder Banyaya und wollen unser Kind unbedingt mal da draufsetzen und die Kinder sagen dann aber relativ schnell, nee, gar keine Lust. Wie war das denn bei euch?
Ja, genau so kann man sich's vorstellen. Also so war das ja.
Krass. Abstrus. Okay, und dann hast du also da mit der Road Racing Academy so richtig Feuer gefangen, kann man sagen. Hast richtig Blut geleckt. Wie ging's dann weiter? Also da hast du einmal ausgecheckt, hast gesehen, okay, ich kann das mit dem Schalten, Benzinmotor, gar kein Problem. Let's go.
Also genau, dann ist man erstmal den halben Tag durfte ich mit der 50-Kubik-Maschine fahren und dann haben sie halt gesehen, dass ich es ganz gut kann und es mir auch Spaß macht. Und dann haben sie mich auf die größere Maschine gesetzt, die auch im Cup gefahren wird, und zwar mit 100-Kubik, auch eine Honda. Und dann bin ich da mit den halben Tag gefahren. Ja, und dann haben wir uns halt überlegt, was wir machen.
Aha, und was habt ihr euch dann überlegt, was ihr macht?
Und dann hat mein Papa mich gefragt, ob das mir Spaß gemacht hat und ob ich das machen will. Ja, und dann habe ich natürlich ja gesagt. Und dann und dann hat er mich erstmal nach Hause gebracht. Und dann eine Woche später stand ein Motorrad bei uns in der Garage.
Und was war das denn für ein Motorrad?
Das war so eine Honda NSF 100, also mit 100 Kubik. Und die haben wir dann über den ganzen Winter jede einzelne Schraube zerlegt und neu lackiert. In meinen Farben, so wie ich das gerne gewollt habe. Und dann bin ich gestartet.
Also musstest du dann direkt Hände mit anlegen, aber vielleicht eine Frage mal noch vorab, die mich total interessiert, weil ich gerade einfach schon einen kleinen Neid habe auf diese Kindheit. Ich meine, ich will mich gar nicht beschweren, Mama, Papa, ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Aber ich weiß auch, dass ich immer schon als kleiner Junge Bock hatte, irgendwie sowas Ähnliches zu machen. Und es wurde einfach total abgewiegelt. Ich glaube, da war auch mein Vater nicht so Fan davon, aber vor allem hätte meine Mutter ein ganz, ganz fettes Veto eingelegt. Jetzt ist deshalb meine Frage an dich, wie hat denn deine Mama darauf so reagiert? Also offensichtlich, Papa ist mit so einem Mann dahin, hat gefragt, hat er Bock? Sohn sagt, ja, alles klar. Hatte Mutti ein Mitspracherecht oder fand sie es auch einfach sehr gut? Wie war das so?
Also klar, sie fand es erstmal nicht sehr gut und dann haben wir sie halt überredet und dann fand sie es schon okay. Ja. Sie hat halt immer noch eine gespaltene Meinung dazu und ja.
Und dann ging es, nachdem ihr das Moped zerlegt habt, die Mutter überzeugt und die Saison geplant, ging es dann an die ersten Rennveranstaltungen.
Ja.
Jetzt hast du vorhin erzählt, du fährst jetzt Mini-GP, aber diese Honda, die kommt ja, was ist das dann, im ADAC Minibike Cup zum Einsatz? Wo ging es dann für dich los?
Also erstmal danach war das so, also wir haben sie, bevor wir sie lackiert haben, wurde ich zu einem Top-Lehrgang von der Akademie nochmal eingeladen, wo sie so die Besten von den ganzen Jahr alle hatten und das ist von ganz Deutschland alle gewesen. Und die wurden dann dorthin bestellt und dann bin ich da mit meinem eigenen Motorrad zusammen auch schon hingekommen. Und so war das erstmal.
Und was ist denn da passiert bei dieser Veranstaltung? Was lief dann da ab?
Bei dieser Veranstaltung wurde dann schon eine größere Strecke aufgebaut und nicht mehr so kleinere Sachen gemacht, sondern schon auf einer richtigen Strecke sozusagen fahren. Und erstmal ging es darum, ich wollte nämlich sagen, dass ich schon Kniestreifen kann. Und dann, ja. Und dann habe ich ein Kombi bekommen ohne Schleifer und sollte im Kreis erstmal zeigen, dass ich es kann.
Und dann, dann hast du direkt den Kombi zerstört. Und dann haben sie festgestellt, Knieschleifer wären wahrscheinlich doch nicht verkehrt.
Ja, und dann bin ich gefahren. Erstmal ein paar Runden zum Aufwärmen. Und dann habe ich direkt geschafft, so das Knie am Boden zu kriegen und bin dann mit diesem Klett richtig hängen geblieben. Und dann hat es mich richtig aufgestellt und ich bin in die Wiese. Und dann haben sie gesagt, ja, du darfst welche benutzen.
Und dieser Lehrgang, war das dann, weil mich interessiert natürlich auch so ein bisschen, wir reden ja oft genug, wenn es um Motorsport geht, um Jugendförderung und so weiter, war das dann was, weil du gesagt hast, der ADAC hat dich bzw. euch eingeladen, was dann auch auf Kosten vom ADAC ging oder musstet ihr das selbst bezahlen?
Also, so genau weiß ich das gar nicht. Also ich denke, wir mussten es selber bezahlen. Mhm. Auf jeden Fall am Anfang diese Akademie ohne den Top-Lehrgang musste man schon bezahlen. Mhm. Ja, das war ein Schnupperkurs einfach, um das kennenzulernen. Mhm. Und das zweite weiß ich nicht ganz genau.
Also ich kann mich daran erinnern, der ADAC Road Racing Academy Veranstaltung, beziehungsweise die Option war dieses Jahr auch beim Saisonfinale in Hockenheim mit dabei. Da gab es eben auch für die Zuschauer und ZuschauerInnen die Möglichkeit, die ihre Kinder dabei hatten, da zu fahren. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat das irgendwas zwischen 40 und 60 Euro gekostet, pro Kind zu fahren. Und ich gehe da auch fest davon aus, dass dann quasi alles, was in der Folge ist, kostenpflichtig ist. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage. Du hast eben angedeutet, dass du, als du bei diesem Top-Lehrgang warst, schon Knieschleifen konntest. Nun ist das ja für viele, die draußen auf der Straße fahren, eine nicht zu verachtende Herausforderung und es dauert sehr lange, dahin zu kommen. Jetzt bist du mit diesen kleinen Mopeds unterwegs gewesen. Wann und wo hast du denn das Knieschleifen gelernt, wenn du quasi an der Veranstaltung nach der Academy schon da ja, wie ein Großer um die Ecken gefahren bist?
Also das Ding war, ich hatte ja das Elektromotorrad davor. Und mit dem habe ich schon geschafft, das Gefühl dafür ein bisschen zu bekommen. Aber es ist halt was ganz anderes zu dem Benzinmotorrad. Und das Benzinmotorrad war ja auch viel größer dann. Mhm. Und mit dem Benzinmotorrad habe ich dann ungefähr eine Stunde immer Kreise gefahren. Und dann habe ich es geschafft, Knie zu schleifen.
Und das hast du aber noch zu Hause gemacht mit dem neuen Moped?
Ja, auf dem Parkplatz.
Okay. Also,
Ich finde es so geil.
So wie man sich das vorstellt, der Vater den Sohnemann und das Moped eingepackt. Und so, jetzt fahren wir so lange auf dem Parkplatz im Kreis, bis der Schleifer glüht. So, ja?
Ja.
Also, weißt du, Michel, wir in dem Alter noch am Nasebohren, das haben wir perfektioniert, bis heute kann man sagen, ja. Irgendwelche warmen Träume davon irgendwie gehabt und Lukas einfach schon völlig am Durchballern. Okay, also dann haben wir das aber durch. Wie kam es zum Knieschleifen? Wie war sozusagen der erste Schrittpunkt oder die ersten Berührungspunkte dann auch mit dem ADAC? Du hast dann diesen Top-Lehrgang gemacht und dann hast du gesagt, ging es aber schon relativ zeitnah los. Und Michel, du hast es glaube ich auch schon angekündigt, es gab dann eben diese ADAC Minibike Cup oder wie auch immer das genau hieß.
Genau,
damit ging es dann los. Das war die erste Rennsaison.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Rennen waren das? Wo waren die überall? Und wie ging es dir, als du zu der ersten Veranstaltung gekommen bist?
Also, es waren 10 Rennen und davon war eins ein Einführungslehrgang. Mhm. Der Einführungslehrgang hat auf der Kartbahn in Oschersleben stattgefunden. Ja, da habe ich erstmal gemerkt, dass ich ziemlich langsam war. Und ja, und dann bin ich gefahren und da konnte ich aber das Knie nach der langen Winterpause dann erstmal noch nicht auf den Boden bringen. Ja, und dann bin ich gefahren und dann wurde ich auch erst direkt einmal abgeräumt. Aber ja, dann habe ich einfach weitergemacht und genau.
Jetzt war diese erste Veranstaltung nach der Winterpause oder beziehungsweise nach dem ersten Winter vor der ersten Rennsaison und du hast angedeutet, dass du da nicht so schnell warst wie die anderen, die mit dir da unterwegs gewesen sind. Sind alle, die quasi in dieser Saison mit dir an den Start gegangen sind, Rookies gewesen? Also war es für alle die erste Saison oder warst du bei diesem Training einer von wenigen, die überhaupt das erste Mal Rennfahren versuchen?
Also ich war dort eigentlich der Einzige, der das Rennen erstmal probiert hat zu versuchen, und die meisten dort haben schon mit Pocketbikes angefangen und ich bin halt direkt mit einer Honda gestartet, mit einer größeren.
Okay. Aha, also unterschiedliche Klassen dann so da, sogar da drin.
Genau, ja.
Okay.
Man kann ab 6 Jahren anfangen.
Also genau, das muss ja vielleicht sozusagen einer der Älteren sozusagen oder der Späteinsteiger fast schon.
Ja, bin ich.
Genau, das muss man, glaube ich, so dazu sagen für diejenigen, die sich mit dieser Nachwuchsförderung, und darum geht ja auch so ein bisschen die Folge, dass wir erklären, wo die Schwierigkeiten liegen, was man alles berücksichtigen muss und wo es vielleicht auch Nachwuchs- und Verbesserungspotenzial sozusagen gibt. Diese ADAC Minibike Hub, so wie es Lukas gerade angesprochen hat, ist ja schon, ich sag mal, die zweite Stufe in der Anfangsförderung des Rennsportnachwuchs in Deutschland. Es gibt noch den Pocketbike Cup. Das ist dann wirklich das mit diesen Mini-Motorrädern, wo das ja quasi aussieht, als wenn, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, sehr, sehr ab 6 Jahren, so wie du sagst, noch sehr kleine Kids da unterwegs sind. Und diese Honda, von der du sprichst, die sieht ja schon fast aus wie ein ausgewachsenes Motorrad. Also da passen die Proportionen schon. Und du bist also gegen die angetreten, die vielleicht schon 2, 3 oder vielleicht auch noch mehr Rennsaisons Erfahrung hatten, ne?
Ja.
Wie ging es dir mental so damit? Du hast gerade gesagt, okay, du stellst fest, du bist quasi der Langsamste. Dann wirst du auch noch volle Kanne abgeräumt. Also erster Tag war dann so, scheiße, Papa, war eine doofe Idee, lass einpacken, wieder nach Hause fahren. Oder ist man dann noch in so einem jugendlichen Wahnsinn, nenne ich jetzt mal, dass man da so viel Optimismus hat und sagt, scheiß drauf, ich stehe wieder auf und jetzt zeige ich es allen?
Also klar, das war schon schwierig, aber wir wussten es schon auch vorher. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, einfach an wo die Saison angefangen hat, dass wir uns keine Top-Ergebnisse jetzt wünschen, einfach, dass ich das Fahren lerne. Und ja, klar war es schwierig, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht.
Und wie ging es denn dann weiter nach der ersten Veranstaltung, nach diesem Einsteigertraining? Du hast ja gesagt, viele waren schneller als du. Das bedeutet aber auch, dass wahrscheinlich nicht alle schneller als du gewesen sind, obwohl du der einzige Rookie gewesen bist. Wie muss man sich denn das zweite Wochenende vorstellen? Wie hast du dich denn da entwickelt?
Also beim zweiten Wochenende, das war in Bopfingen war das. Und da konnte ich auch schon Knie schleifen. Aber ich konnte dann mit dem Feld nicht mithalten. Also ich also es hat mit mir zu der Zeit noch ein einziger anderer angefangen. Mhm. Aber der hat schon Motocross-Erfahrung gehabt. Aber ich war mit denen dann im B-Finale. Und B-Finale bin ich dann nur mit ihm und ich gefahren. Und das ging ungefähr die halbe Saison dann auch so. Und ja, ich war dann immer auch schneller als er und habe einen riesen Abstand auf ihn auch gehabt, aber ja, es war halt ein Rennen für mich alleine immer.
Und das hat sich dann aber in der Folgesaison geändert, höre ich so ein bisschen raus, und du warst dann in der anderen Truppe dabei, das heißt, so ein bisschen hast du dann doch eine starke Lernkurve zulegen können und dann in der nächsten Saison einen draufgesetzt?
Ja, genau, das stimmt, ja.
Ja, dann erzähl mal, wie war denn dann die nächste Saison?
Also in der Honda bin ich 11. Platz geworden. Und ja, jetzt bin ich dann Mini-GP Germany und ADAC Minibike Cup gefahren. Also das ist dann mit Ovale 160er. Und da also nicht mehr mit 100 Kubik, sondern 160. Und Minibike Cup war reine deutsche Meisterschaft. Und Mini-GP Germany waren 5 Rennen, die für das Weltfinale gezählt haben, weil man kommt dann nämlich auch noch in ein Weltfinale.
Werbung. Was macht für uns Motorradfahren aus? Freiheit, Abenteuer und die besten Routen, die man finden kann. Und genau da kommt Kalimoto ins Spiel. Unsere bevorzugte Navigations-App, die speziell für Motorradfahrende entwickelt wurde. Dank des einzigartigen Kurvenalgorithmuses
führt dich die App automatisch auf die spannendsten Straßen, abseits von Autobahnen und immer mit den besten Kurven. Einfach die kurvenreiche Route auswählen und ab geht's. Pure Fahrfreude ab dem ersten Kilometer. Aber Kalimoto kann noch mehr. Du kannst ganz einfach Points of Interest wie Cafés, Aussichtspunkte oder Tankstellen in deine Touren einbauen und so deine Route perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit Kalimoto kannst du bequem die Route am PC planen und direkt aufs Smartphone übertragen. So wurde auch unsere Reise nach Bosnien ein Kinderspiel. Wenn du spontan einen Umweg fahren möchtest, kannst du auch auf dem Handy die Route jederzeit anpassen. Während der Fahrt kannst du die Tour mit Kalimoto nicht nur tracken, sondern bereits vorher per Link mit anderen teilen. So war es egal, ob Michel oder ich vorausfuhren, da wir über die Teilenfunktion immer die gleiche Strecke hatten. Neugierig? Dann schau über den Link in den Shownotes bei Kalimoto vorbei und hol dir die App. Auf der Website von Kalimoto erhältst du mit dem Code GIBGAS zusätzlich 20% Rabatt auf deine Jahresmitgliedschaft. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Aha. Und kamst du da rein mit Platz 11 oder wer kommt in dieses Weltfinale?
Da kommen nur die ersten 2 oder 3 rein.
Okay. Und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir wieder über die Saison reden. Du hast gesagt, von 100 Kubik auf 160 Kubik. Jetzt wissen wir ja alle, Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum. Damit könnte ich jetzt direkt was ins Phrasenschwein reingeben. Aber das interessiert natürlich am Ende des Tages dann doch keinen. Wie viel Leistung haben die Dinger eigentlich? Also wie viel PS hat so ein 100-Kubik-Ding? Was wiegt es? Und das Gleiche dann auch auf das 160er-Teil bezogen.
Also Honda hat ungefähr 8,5. Würde ich sagen, wiegt ungefähr gleich viel wie die andere. 60 Kilo beide, würde ich sagen. Und die Ovale hat 16 PS mit 160 Kubik. Und die Reifen.
Das ist stark.
Ja. Und die Reifen, die sind bei der Honda größer, 12 Zoll. Und dann bin ich wieder auf 10 Zoll umgestiegen, weil bei Ovale sind die Reifen einfach kleiner.
Macht das für dich direkt so einen Unterschied? Wie muss ich mir das für dich vorstellen? War das eine große Umstellung?
Man muss sagen, das war schon eine sehr große Umstellung, aber man merkt das mit den Reifen gar nicht so, weil die Geometrie ganz anders ist und ja, mittlerweile muss ich auch sagen, bin ich mit der Ovale mehr zufrieden, weil die Komponenten auch anders sind einfach und ja, die Bremsen sind zum Beispiel besser und ja.
Krass, jetzt sind wir schon so voll im Technischen drin und das brachte mich vorhin nochmal, oder bringt mich jetzt auf die Frage zurück, die ich vorhin eigentlich gestellt haben wollte, als du gesagt hast, ihr habt das farblich alles so weiter angepasst. Macht das Technische alles dein Papa oder hat er dann eigentlich gesagt, okay, Sohnemann, jetzt hast du das Moped stehen, jetzt schrauben wir da aber zusammen rum und du musst lernen, wie das Ding funktioniert. Wie muss ich mir deine technischen Fähigkeiten vorstellen?
Also, wir haben das auch gebraucht gekauft und ja, wir haben das halt alles auseinandergenommen und ich habe bei ihm schon immer, wenn er seine großen Motorräder gemacht hat oder Roller zum Beispiel rumgeschraubt hat, habe ich auch alles gelernt und dann habe ich halt immer mehr gelernt und habe ihm auch geholfen, dann das zu machen. Aber ja, Sandstrahlarbeiten oder sowas, das kann ich halt nicht.
Das kann auch ich nicht und ich würde sagen, wahrscheinlich bin ich mit den meisten Sachen, die du jetzt an deinem Motorrad schraubst, mit meinem Laienwissen auch schon überfordert. Jetzt besteht aber diese Motorrad-Rennfahrerei natürlich nicht nur aus Schrauben und aus Rennfahren, sondern auch aus Vorbereitung, aus Training etc. Und du hast gerade gesagt, dass du den Minibike Cup gefahren bist, dass du Mini-GP Germany gefahren bist. Der Minibike Cup, hast du vorhin gesagt, hat 10 Veranstaltungen. Die Mini-GP kommt noch dazu. Das bedeutet ja auch, dass ihr, ich sag mal, jedes zweite Wochenende gefühlt im Jahr, im Sommer vielleicht sogar häufiger sogar noch, unterwegs seid. Wie macht ihr das denn als Familie zum einen? Und das betrifft doch bestimmt auch deine Schule, weil du musst ja vielleicht schon am Freitag früher fortfahren. Wie organisiert ihr das denn? Wie muss man sich das denn vorstellen?
Also erstmal muss ich sagen, meine Eltern sind getrennt. Also ich bin die meiste Zeit bei meiner Mutter. Und alle 2 Wochen gehe ich zu meinem Papa und
das. Und dann geht's auf die Rennstrecke?
Nein, nicht immer. Und die Rennen sind ungefähr 1 bis 2 Mal im Monat. Und beim ADAC ist es so, die Rennen sind also samstags. Die Veranstaltung fängt beim ADAC und halt in Deutschland generell am Freitag an und endet am Samstag. Und da musste ich schon immer am Freitags aus der Schule genommen werden und wir sind donnerstags abends immer zu den Rennen gefahren. Die Rennen waren auch in ganz Deutschland. Ein Rennen ist in der Tschechei und ja, in Österreich ist es anders. In Österreich sind die Rennen Samstag und Sonntag.
Und was sagen deine Lehrer und deine Mitschüler zu dem Thema? Nehmen die das überhaupt wahr? Also deine Lehrer wissen das natürlich, die kriegen ja mit, wenn du nicht da bist und deine Mitschüler vermissen dich ja vielleicht auch. Wie reagieren die denn drauf, wenn du sagst, ich bin jetzt wieder Rennen fahren?
Ja, also bei mein Direktor, ich habe jetzt auch die Schule gewechselt, also aber bei dem Direktor, wo ich jetzt die meiste Zeit war, wo ich das die meiste Zeit halt Rennen betrieben habe, war der Direktor eigentlich gut gesonnen, weil der Direktor fährt auch selber Motorrad.
Ja, was ein Zufall.
Ja, und halt der Direktor hatte auch schon auch andere Schüler, die mal freigestellt werden mussten wegen Veranstaltungen. Jetzt nicht unbedingt motorsportlich, aber andere Sportarten auch generell.
Okay, das heißt, er hat damit kein Problem weiter gehabt und ich meine, das ja. Eine ist ja der Rektor, aber du hast ja auch einen Klassenlehrer oder auch Fachlehrer. Sind die dann alle so, ja, alles klar, passt, oder sind es da schon welche dabei, die dann sagen, boah, Lukas, also
Also, die haben eigentlich alle nicht gesagt, dass es sie stört oder so. Meistens haben mir die Lehrer auch was mitgegeben, was ich dann machen konnte für den Tag. Und das habe ich dann auch auf der Fahrt erledigt. Und jetzt auf meiner neuen Schule war ich nur zweimal bis jetzt freigestellt. Und da habe ich in jedem Fach einen anderen Lehrer. Und das ist auch ein anderes Schulthema. Also die Schule ist anders aufgebaut. Aber dort habe ich es bis jetzt auch so wahrgenommen, dass es die Lehrer nicht großartig stört.
Und jetzt hast du vorhin Janja gehört, der war ja mega neidisch, als du erzählt hast, wie früh du angefangen hast, Motorrad zu fahren und dass deine Eltern und dein Papa sich so unterstützen. Wie ist es denn bei deinen Mitschülern? Sind die auch eher so die Richtung, oh, hätte ich auch gern, dass mein Papa das mit mir macht, oder kann ich mal irgendwie mit deinem Motorrad irgendwo Probe fahren? Wie reagieren die denn da drauf?
Also die Mitschüler in der Schule, wo ich davor war, haben es gar nicht interessiert. Aber die haben mich jetzt aber auch nicht dafür geärgert oder so. Auf der neuen Schule ist es so, manchen gefällt's, manchen gefällt's nicht. Aber es ist besser als davor, weil es interessiert auch Leute.
Also das hätte mich auch schwer gewundert. Was ist denn, da hätte ich jetzt so die Glaubensfrage gestellt, Michel. Da hätte ich gedacht, so, boah, sind wir alt geworden? Was ist mit der Jugend von heute los, wenn sie das nicht interessiert?
Das denke ich mir auch.
Ja. Aber jetzt haben wir aber sozusagen, ja, Michel.
Eine Info dazu, ich habe mit Lukas Tulovic, Lukas, den kennst du ja wahrscheinlich auch, dein Namensvetter, der ja schon sehr erfolgreich im Motorsport ist, der hat mir das auch mal erzählt in einem Interview, als es um die Frühzeit ging und auch die Schulzeit, dass die Mitschüler da eigentlich kaum Interesse dran gezeigt haben und sehr wenig in der breiten Masse ja, Interesse an Motorsport grundsätzlich vorhanden ist und dass man das einfach immer wieder merkt. Deswegen hat mich das auch so interessiert, wie das heute ist, ob sich das vielleicht verändert hat oder einfach, ja, Motorsport so ein Randthema ist und du einer der wenigen bist, die wirklich da Bock drauf haben.
Jetzt hat Michel aber auch zuvor noch eine Frage gestellt, die mich natürlich auch interessiert. Jetzt bist du dann da das ganze Wochenende eingespannt und wahrscheinlich kannst du bestätigen, dass es ja jetzt doch nicht ganz unanstrengend ist. Also sowohl natürlich das Ganze drumherum, der Stress, den man da irgendwie hat, ausladen, aufbauen und so weiter, aber ja auch das Fahren durchaus die ein oder andere Schweißperle produziert. Und du hast auch gesagt, so Knieschleifen, das ist natürlich oft auch eine mentale Sache, aber körperlich ist man irgendwie auch dabei. Würdest du das so bestätigen? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Bereitest du dich schon irgendwie körperlich darauf vor? Machst du irgendwie sonst unter der Woche Sport, speziell für diese Rennstreckeneinsätze?
Also ja, es ist anstrengend, da stimme ich zu. Es ist sehr anstrengend, weil es ist ja auch Leistungssport. Und ja, ich muss mich darauf vorbereiten. Ich gehe joggen und Ja, mach Sport mit meinem eigenen Körpergewicht, probiere ich. Und ja, einfach
Bedeutet so
Sport.
Liegestütze, Kniebeugen, irgendwie sowas?
Ja, Sport machen merke ich selber. Das ist das A und O beim Motorsport.
Hast du gehört, Michel?
Ja, habe ich tatsächlich. Und ich bin aber wirklich überrascht, ne, dass das selbst in deinem jungen Alter schon so eine große Rolle spielt, ne? Also, wenn ich mich so zurück überlege, ich bin jetzt ja alt, ne, über 40, ich merke, jede Anstrengung oder jede körperliche Aktivität wird anstrengend, ohne dass ich was gemacht habe. Da lacht der Jan. Lach du nur, das wird ja auch bald so gehen, ne? Komm du mal in mein Alter. Und früher zu Schulzeiten habe ich das aber so nicht empfunden, ne? Und wenn ich jetzt zurück überlege, hätte ich gedacht, ja, mit meiner körperlichen Fitness, die ich als Schüler hatte und auch mit dem Schulsport, hätte das locker ausgereicht. Aber du sagst, das ist nicht so. Wie macht ihr das denn? Und wie machen das denn deine Wettbewerber? Wie oft wird denn da pro Woche trainiert? Und siehst du jemanden, der besonders fit ist und deswegen auch besonders erfolgreich?
Also jetzt bei meinen Mitbewerbern merke ich das jetzt nicht so. Also ich weiß nicht, was die machen, weil die erzählen mir jetzt davon auch nichts. Aber man merkt, Leute mit Geld sind vorne.
Okay,
Ja.
das ist eine wichtige Aussage. Auch ein Punkt, über den wir vielleicht sprechen müssen. Denn dein Papa, du hast es gesagt, finanzierte die ganze Geschichte, beziehungsweise deine Eltern, das Moped im Anfang Gebrauch gekauft und so viel Reisen. Da geht natürlich nicht unerheblicher finanzieller Aufwand mit einher. Wie ist das denn? Redet ihr darüber? Kriegst du das schon mit? Musst du dein Taschengeld mit einbringen oder hast du vielleicht irgendwie schon einen Nebenjob wie Rasenmähen in der Nachbarschaft, um das irgendwie zu unterstützen? Wie ist das denn bei euch?
Also ja, also ich merke das schon, dass es viel Geld kostet alles. Und ja, ich bin dankbar, dass ich das alles machen kann. Und ja, ich merke das schon.
Also ihr habt doch auch Sponsoren, habe ich gesehen, oder du hast so ein paar, die euch da offensichtlich unterstützen. Hat es sich dein Papa darum gekümmert oder wirst du da vorstellig? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Der Lukas hat sich hier selbst bei uns gemeldet, hat mir eine Nachricht geschrieben, gesagt, hey, wäre ja vielleicht irgendwie interessant, wir fanden es total gut. Ich habe dann versehentlich dein Papa einmal geschrieben, der hat dann geantwortet, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Das hat mein Sohn irgendwie gemacht. Ich so, ja, ach so, okay, alles klar, gerade die Nummern verwechselt. Also das ist ja schon ganz großartig, wie du da vorangegangen bist und sozusagen auch deine Motorsportkarriere in die eigene Hand genommen hast. Aber wie ist das gerade mit so Sponsoren? Also bringst du dich da aktiv ein oder ist das alles dein Papa, der da im Hintergrund sich drum kümmern muss, damit das überhaupt
Ja.
laufen kann?
Also Sponsoren ist ein schwieriges Thema, weil meistens bekommen wir von den Sponsoren kein Geld. Aber wir haben einen Sponsor, der uns das Benzingeld bezahlt hat, auch zwei. Und bis jetzt habe ich jede Saison außer eine ein Lederkombi bekommen und nächste Saison werde ich vielleicht auch einen bekommen. Und ja, also ich machte jetzt mit den Sponsoren, habe ich bis jetzt noch niemanden selber engagiert, weil es für mich selber sehr schwierig ist. Und ja, es war jetzt auch das erste Mal, dass ich so alleine Kontakt aufgenommen habe, zum Beispiel mit euch, weil es mich auch einfach sehr interessiert hat, weil ich euren Podcast einfach sehr gerne mag.
Danke,
Sehr
das
schön.
sind natürlich schöne Blumen. Vielleicht auch das
Absolut.
nochmal, ne, wenn wir über die Kosten reden, das ist ja irgendwie dann in dem Motorsport nochmal was ganz Besonderes. Während dein Papa wahrscheinlich jetzt schon seit ein paar Jahren denselben Kombi trägt und da reinschwitzt, ist es ja bei dir einfach anatomisch so, dass du gerade in der Blüte deines Lebens bist und gerade völlig, wie soll man sagen, ja, auch noch im Wachstum bist. Und allein deshalb wahrscheinlich ja am Ende der Saison, der Kombi vom Beginn der Saison sogar schon eng werden kann. Bedeutet, da ist ja wirklich sehr, sehr viel mit verbunden. Wenn wir jetzt aber so ein bisschen über Kosten reden.
Jan, warte ganz kurz. Zu dieser Kombi-Geschichte habe ich noch eine Frage, beziehungsweise noch eine Anmerkung. Wenn du dir jetzt schon die Mühe gemacht hast, hier uns zu kontaktieren, um hier deine Geschichte zu erzählen, möchte ich natürlich auch die Gelegenheit nutzen und einen Aufruf starten an diejenigen da draußen, die Bock haben, Motorsportförderung zu betreiben, wendet euch gerne an uns. Wir leiten dann das in die richtigen Kanäle weiter. Wie gesagt, Lukas als Nachwuchstalent hier auf jeden Fall ein dankbarer Empfänger. Wer Bock hat, kann gern Kontakt aufnehmen. Und jetzt komme ich aber zu dieser Lederkombi-Frage, denn das finde ich auch total spannend, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Wenn Jan und ich wegen des Bäuchleins, was wächst, ne, einfach in einen Motorradladen gehen können und uns einen neuen Lederkombi kaufen, ist das ja für Kinder gar nicht so üblich, weil ich kenne keine Laden, in dem ich einen Lederkombi von der Stange kaufen kann in Größe 152, sage ich jetzt mal. Und wie läuft das denn? Zu wem geht man da? Welche Firmen machen das? Ist das dann immer eine Maßanfertigung? Wo bekommst du denn deine Stiefel, deine Handschuhe, deine Helme und sowas? Wo kauft man denn sowas überhaupt? Wie geht das?
Also zum Beispiel bei den Helmen habe ich jetzt ganz normale Helmgröße, XS. Bei den Stiefeln habe ich jetzt Frauengröße, 38, 39.
Mhm.
Und bei den Lederkombis ist es so, also es gibt Firmen, die schon für Kinder angepasst haben. Also ich hatte jetzt von einer Firma zwei Kombis, die schon so angepasst waren. Da gab es eine Größe und dann noch eine größere. Aber jetzt passe ich in beide Größen nicht mehr rein. Und ja, jetzt haben wir einen anderen Sponsor gefunden, der den Maß anfertigen lässt. Und,
okay.
Weiß jetzt nicht genau, wie ob es viele Kinder-Kombi-Hersteller gibt. Also ich denke nicht. Ich habe jetzt noch einen anderen Kombi von einer anderen Firma, haben wir selber gekauft für die Saison. Aber es gibt gar nicht viele Kombi-Hersteller für Kinder, würde ich sagen.
Das wollte ich gerade sagen. Du darfst die Firmen hier gerne nennen von den Kombi-Herstellern oder die Marken. Denn das interessiert ja vielleicht den einen oder anderen doch, der Nachwuchs hat und sich fragt, hey, wo kriege ich denn das her? Also du kannst, wenn du die Namen weißt, kannst du gern sagen, von welcher Marke die Kombis sind, die du hast.
Meine ersten zwei Kombi, die ich gesponsert gekriegt habe, waren von VSR.
Mhm.
Dann, das ist eine tschechische Marke und da hat auch New Skin hat es draufgenäht, Aufnäher und so. Und ja, dieses Jahr haben wir gemerkt, scheiße, wir passen nicht mehr in die Kombis von VSR. Und ja, dann haben wir von VSR auch, VSR war eigentlich schon ganz gut engagiert und hat uns Alternativen angeboten, aber die haben leider nicht funktioniert. Und dann haben wir haben dann schon einen neuen Sponsor gefunden, das war auch New Skin. Aber da hat der Firmeninhaber den Besitzer gewechselt, glaube ich. Und das ist jetzt auch der mir dann den Maßkombi anfertigen lassen möchte. Und ja, der Kombi in der Mitte, den wir gekauft haben, der war von Dainese. Aber man muss sagen, die Passform ist nicht ganz besonders gut von dem Dainese. Wo ich sagen muss, die Passform war von dem VSR deutlich besser. Aber ja, ich denke, das ist einfach wegen Kindern, weil es einfach ein bisschen schwieriger ist wie bei Erwachsenen.
Wie groß bist du denn aktuell?
Ich bin gerade 1,63.
Gestern gemessen, heute wahrscheinlich schon wieder ein Zentimeter mehr.
Genau. Und super schlank, muss man sagen. Typischer Nachwuchssportler, also keine besonderen Figurauffälligkeiten, was vielleicht auch noch so ein bisschen Erklärung für die Passform ist. Ne? Also da gibt es dann doch Unterschiede, obwohl Lukas jetzt eine normale Statur hat, will ich mal sagen.
Also man muss auch dazu sagen, ich war auch eine Zeit lang ein bisschen untergewichtig, aber jetzt habe ich ein okayes Gewicht, also relativ normal.
Mhm.
Aber ich denke, also von der Größe her unterscheide ich mich jetzt nicht so von dem Durchschnitt viel, würde ich sagen. Aber ja, es ist einfach schwierig.
Das ist ein Thema. Jetzt wollen wir nochmal so grundsätzlich weg vom Lederkombi nochmal auf die Kosten kommen, damit wir da auch einen Haken hinten dran machen können. Du hast schon mal angesprochen, sowas wie Benzingeld wurde mal irgendwie übernommen. Weißt du denn, was die maßgeblichen Kostentreiber bei dir sind? Natürlich die Grundausstattung, Lederkombi, wissen wir irgendwie alle. Aber ist es tatsächlich die Reisekosten, weil ihr quer durch die Republik und dann auch teilweise nach Tschechien fahrt? Oder sind es die Ersatzteile, überhaupt das Motorrad? Was ist so das, wo du und dein Vater sagt, boah, das schlägt immer richtig in die Kasse?
Ja, also auf jeden Fall sind es Benzinkosten, die Reisekosten. Die betragen uns so im Durchschnitt für die ganze Saison, weil wir müssen ungefähr durchschnittlich meistens 5 Stunden fahren, betragen die 3.000 Euro im Jahr. Das ungefähr, das weiß ich. Reifen sind ein großes Thema. Reifen ist auch teuer.
Wie viel verbrätst du da an so einem Wochenende? Reicht dir da ein Satz oder brauchst du mehr oder wie muss man sich das vorstellen?
Es kommt drauf an, wie heiß es gerade ist. Wenn es jetzt 30 Grad hat, dann verbrauche ich 2 Sätze. Aber wenn es jetzt ganz normale Temperaturen hat, so 15 Grad ungefähr, dann brauche ich an einem Wochenende meistens 1 Satz.
Ach, krass, was da schon abgeht. Oder Michael, hättest du es gedacht? Ich hätte eigentlich gedacht, die halten dann wahrscheinlich schon so ein bisschen länger. Ein Satz, ja, ein Wochenende.
Wäre jetzt auch meine Einschätzung gewesen.
Ich hätte gesagt, weißt du, so ein bisschen weniger Gewicht vielleicht drauf, ein bisschen weniger Kraft, die wären vielleicht ein bisschen
weniger
länger
Leistung,
halten.
Genau,
aber dass die jetzt wirklich schon ein, das spricht dann natürlich auch fürs Niveau, da wird schon offensichtlich ordentlich Gummi gelassen. Krasse Nummer, wirklich krass. Okay, Kosten, glaube ich, soweit abgehakt. Oder Michael, hattest du dazu jetzt noch eine Frage, ein Thema, haben wir irgendwas vergessen?
Nee, tatsächlich
doch,
ist das
kostet. Eine Sache habe ich noch, und zwar war auch noch Verschleißteile, sind auch relativ teuer gewesen, aber man muss auch dazu sagen, ich bin gar nicht so oft gestürzt die Saison.
Was heißt das?
Nicht jedes Rennen, alle 2-3 Rennen mal gestürzt und dann mal so ein Lenkerstummel oder ein Bremshebel oder halt Fußraste abgebrochen. Und dann aber hatte ich noch einen Gaststart mit einem größeren Motorrad in Deutschland gemacht, weil ich bin jetzt die Saison Österreich gefahren und da hatte ich ganz frische Regenreifen und das ist keine gute Kombination mit Kartbahn. Und dann bin ich an einem Tag 5-mal abgeflogen und irgendwann wurde es dann einfach zu viel und wir mussten das leider abbrechen, weil die Reifen einfach zu frisch waren für die Strecke.
Krass. Wie gehst du denn damit um? Weil du hast ja gerade angedeutet, ne, alle 2-3 Rennen stürzt du doch mal. Ich sag mal so, die Geschwindigkeiten werden bei euch noch nicht so hoch sein. Wie schnell fahren die Mopeds Topspeed, sag ich jetzt mal?
So mit der 160er ungefähr 103.
Ach, 103, was? Okay. Also
aber
schon
die
relativ
fährst du auch auf so einer Kartbahn schon, 103 km/h. Alter, weil das ist jetzt, Michel, nicht so,
aber
dass es total langsam ist.
Nein, also das ist ja Topspeed, ne? Also stürzen tust du ja nicht auf der Gerade und in der Bremszone, sondern, also darum ging es mir jetzt, ne? Also das ist schon noch überschaubar, aber nichtsdestotrotz wirst du ja schon den einen oder anderen blauen Fleck kassieren und dann tut es dir auch mal doch weh. Und Jan hatte das zu Beginn schon mal gefragt, der mentale Umgang von solchen Geschichten, wenn man oft stürzt, das ist man ja in unserem Alter, wenn man Hobby fährt, das kennt dein Papa ja bestimmt auch, der ist vielleicht auch mal gestürzt, aber vielleicht einmal pro Saison oder einmal alle 3 Jahre. Das ist ja schon außergewöhnlich, so oft auf der Nase zu liegen. Macht das was mit dir? Also stellst du dich dann selber in Frage oder wie muss man sich das emotional
vorstellen? Man die Lust hoch. Bei dieser Kartbahn-Regenaktion, da hätte ich gesagt, ey, nach dem dritten Mal, so Freunde, war ein schöner Tag, komm Regen, kannst mich mal, ich gehe jetzt.
Ja, Lukas trinkt doch kein Bier, der hat keine Alternative, der fährt natürlich dann weiter, nicht wie du.
Boah, Michel, was ein schlechter Einfluss. Es gibt aber auch Cola oder was weiß ich, ja.
Oder Benzingeruch kann man auch schnüffeln.
Ja, das macht uns alle abhängig. Ich glaube, deswegen haben wir alle die entsprechenden, Motorradschaden. Ja, aber wie machst du das? Wie gehst du damit um?
Also klar, ich habe von Anfang an gelernt, wenn ich stürze, dass ich weiterfahre, wenn es mir gut geht. Und ich will auch, wenn es mir gut geht, wenn ich merke, es geht, dann will ich auch weiterfahren. Jetzt wegen Stürze hatte ich noch keine schlimmen richtig, bis auf 2. Also ich hatte bis jetzt nur meistens so Vorderrad, das Vorderrad eingeklappt ist oder hinten weggerutscht ist oder über beide Reifen einfach weggerutscht ist. Aber so meine zwei schlimmsten Unfälle waren einmal beim Start, bin ich mit einem anderen Fahrer kollidiert und dann sind wir nach links in eine Wand rübergekippt aus Reifen. Aber das war gar nicht mal so schlimm. Also der Sturz an sich war gar nicht schlimm, aber von hinten kamen noch Fahrer, 3-4 Stück, die Vollgas gefahren sind und dann haben sie erst kurz so einen Meter bemerkt, bevor sie bei uns waren, dass da ein Unfall ist und mussten eine Vollbremsung machen und haben dann einen Überschlag gemacht und sind die Motorräder sind dann auch da drauf gelandet auf unseren. Und ja, das war schon etwas schlimmer, aber ein Fahrer musste auch im Krankenwagen ins Krankenhaus, aber am Ende waren alle gesund und es hört sich jetzt zwar schlimm an, aber es waren alle gesund.
Und die häufige Sturzfrequenz, also warum werden wir als Nasenbohrer, die nicht so oft aus der Nase liegen und nicht so früh damit anfangen, nicht so gut im Motorrad fahren, weil wir ja diese Grenzerfahrung nicht machen, so wie du das jetzt regelmäßig machst. Würdest du sagen oder fühlt sich das für dich so an, dass du durch dieses Stürzen auch ein besserer Fahrer wirst, weil du halt mehr ein Gefühl für den Grenzbereich bekommst, wo du merkst, okay, jetzt klappt das Vorderrad ein, aber ich merke es so früh, dass ich noch gegensteuern kann, vielleicht durch Körperposition etc. Spürst du das? Ist das, genau, ist das eine Lernkurve?
Ja, also in diese Situation hatte ich dieses Jahr auch auf einer Strecke. Da bin ich in eine lange Rechtskurve gefahren und dann hat die lange Rechtskurve spitz zugemacht und dann musste man nach links umlegen. Und in dieser, wo sie spitz zugemacht hat, habe ich zu doll reingebremst und dann bin ich hingefallen. Und dann wollte ich weiterfahren und habe gemerkt, oh, meine Fußraste fehlt und bin einfach in die Box so weitergefahren. Aber das war ein Sturz, wo ich sagen musste, ja, der Sturz hat mir geholfen, weil ich konnte dann wusste ich, wo dort die Grenze ist und konnte einfach ein bisschen anders fahren wie davor und war auch so schneller dann.
Krass.
Also ist
gute Lerneffekte, das, was wir meistens irgendwie gar nicht so mitnehmen können, nimmst du schon so in den jungen Jahren mit. Jetzt würde ich da auch nochmal gerne, weil wir da vorhin auch kurz drauf zu sprechen kamen, auf das Fahrerfeld zu sprechen kommen. Du hast gesagt, Geld fährt vorne sozusagen. Das heißt, es ist schon offensichtlich eine ziemliche Materialschlacht, bedeutet aber auch für mich, das höre ich zumindest so raus, dass es dort maßgebliche Unterschiede gibt. Ja, also es gibt Leute, die ganz offensichtlich mit schmalstem Budget dort anreisen und andere, die offensichtlich den Dukatenscheißer direkt mit dem Motorrad mit an die Rennstrecke gebracht haben. Was macht es so mit den Leuten? Ist es dann überhaupt so, dass sich Talent dort ordentlich durchsetzen kann an die vordersten Plätze oder ist es eigentlich so, dass das ja dann irgendwie auch so das Thema ist, es kommen vielleicht gar nicht die Besten weiter oder gewinnen die Meisterschaft, sondern einfach nur die am meisten Geld im Hintergrund haben.
Also man muss sagen, es gab einen Fahrer mit Geld, der ist jetzt aber in eine höhere Klasse aufgestiegen, der ist jetzt nicht mehr an Bord. Aber also man merkt schon, dass sie zwar viel Geld haben, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sie sich keine Mühe geben, nur weil sie viel Geld haben. Also der fährt in der Woche 2-3 Mal Motorrad und macht Sport auch die ganze Zeit und wird trainiert von einem Trainer. Und also das ist schon was anderes auch von Anstrengung her. Mhm. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass sie es nicht verdient haben. Aber man merkt einfach schon, dass Geld schon eine Rolle spielt. Weil
also bietet mehr Möglichkeiten, so wie du sagst. Ne? Du hast halt den Trainer, der da vielleicht bezahlt werden wird. Du hast mehr Trainingsmöglichkeiten. Du kannst deine Fähigkeiten eben durch das Training verbessern, was, wenn nicht so viel Geld vorhanden ist, natürlich eingeschränkt ist. Ne?
Ja.
Jetzt haben wir aber ganz viel über deine Entwicklung sozusagen der letzten Jahre gesprochen.
Eine Frage noch nicht dazu noch. Zum
Ja,
Feld.
Gerne.
Zukunft gerne, aber mich würde noch mal interessieren, wie ist es denn, wenn du mit den anderen Fahrern sprichst? Ist da schon große Konkurrenzsituation in dem Feld oder ist man entstehen dort durchaus auch schon Freundschaften und Kontakte, die man irgendwie hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wie man so schön sagt, im Fahrerlager ist man Freund und auf der Strecke ist man ein Feind. Aber also ich finde, ich habe schon ein paar Freunde gefunden. In Deutschland habe ich ziemlich viele Freunde gefunden. In Österreich, wo ich jetzt gefahren bin, die Saison, habe ich noch nicht so viele Leute gefunden, weil ich einfach noch nicht so lange dort bin. Aber ja, also ich habe Freunde auf der Rennstrecke und ja, also man ist einfach, wenn man fährt, ist man ein Feind, aber von der Strecke.
Mit harten Bandagen gekämpft, so ist es halt im Motorsport. Ich glaube, das braucht es auch. Aber jetzt wollte ich Michel den Weg nicht weiter blockieren, der ja so ein bisschen den Blick dann auch in die Zukunft werfen wollte, wenn ich das richtig angehört habe, sagen wir mal so. Und das lässt sich ja ganz gut überleiten, wenn du sagst, nach dem deutschen Cup warst du jetzt in Österreich unterwegs. Michel, deine Frage.
Ja, genau. Also ich wollte vor allen Dingen dazu noch wissen, als Blick auf das vergangene Jahr und dann als Basis für den Ausblick in die Zukunft, wie ist denn jetzt deine Mini-GP-Saison in Österreich gelaufen und was hast du da mitgenommen und wie soll es eben tatsächlich dann weitergehen?
Also ich bin ja das erste Jahr bin ich mit der Honda 11. Platz geworden, aber da muss man sagen, war ich auch letzter, also vorletzter war ich dort. Und weil es einfach nicht so viele Fahrer gibt. Jetzt, dann in 2023, bin ich in der Mini-GP Germany 10. geworden, aber von 25 Fahrern ungefähr. Und in der Mini-GP Austria bin ich jetzt auch von ungefähr 25, 23 Fahrern 7. geworden. Und also, ja. Wir hatten uns vorgestellt, diese Saison 5. zu werden im Endergebnis, aber das letzte Rennen musste auch wetterbedingt ausgesetzt werden, abgebrochen. Und ja, ich wollte da eigentlich noch mal ein bisschen gucken, dass ich noch weiter nach vorne komme, aber ich bin im Endeffekt damit relativ zufrieden.
Was war dein bestes Saisonergebnis dieses
Platz
Jahr?
Platz 4.
Platz 4. Also am Podium gekratzt, noch nicht ganz geschafft den Sprung.
Ja, und es war auch mein bestes Ergebnis jemals bis jetzt.
Glückwunsch an der Stelle dazu. Das heißt, die Tendenz ist auf jeden Fall steigend und dann leite ich jetzt über zur Zukunft. Wie sieht denn die nächste Saison aus? Und wenn du jetzt sagst, Ziel war Platz 5, ist jetzt mit Platz 7, glaube ich, nicht ganz entfernt gewesen, ne, sondern nah dran. Und wahrscheinlich geht es da auch einfach sehr eng zu. Was sind deine Pläne für die nächste Saison?
Also meine Pläne für die nächste Saison sind, dass wir wieder Mini-GP Austria fahren, weil wir sind erstmal auch in Österreich gefahren, um zu schauen, ob das dort besser oder schlechter ist. Und für uns haben wir rausgefunden, ist Österreich besser, weil in Österreich gibt es nur 5 Termine und es ist für meinen Vater für die Arbeit besser zu handeln. Und in Deutschland sind einfach auch mehr Termine und man muss sagen, in Deutschland fühlt sich's nicht so ganz gut organisiert an mit Streckenposten und alles. Und in Österreich wirkt es alles schon professioneller und man wird auch besser herangeführt und die reparieren auch da das Motorrad. Du kannst denen das Motorrad ins Zelt stellen und die reparieren das dir. Und du musst nur die Teile bezahlen.
Ach krass. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, bringt uns aber, glaube ich, zu dem ganz großen, ich möchte nicht sagen Damoklesschwert, weil das ist, glaube ich, falsch, aber doch diesem Thema oder den Elefanten im Raum zumindest, Motorsportförderung. Das ist ja das, was auch oft genug kritisiert wird. Jetzt hatte ich zum Eingang des Gesprächs zuerst ein ganz gutes Gefühl, als du überhaupt von der ADAC Race Academy sprachst. Das fand ich, war ja mal irgendwie ganz cool, die Leute da so ranzuführen und das klang ja irgendwie auch so ganz gut, dass es jetzt nachgelagert eigentlich so ein bisschen in die Brüche geht. Und selbst Österreich, das ja deutlich weniger Fläche einfach hat und vermutlich auch weniger Rennstrecken jetzt als Deutschland, hätte ich jetzt mal vermutet, da dem deutschen Nachbar die, wie sagt man, Schippe schlägt. Nee, ich kenne gerade den Fachbegriff da nicht oder den Wortlaut.
Weiß nicht, den Schneid abkaufen, wobei das passt nicht so ganz. Also ist egal. Auf jeden Fall besser performt und einen besseren Eindruck macht, als das in Deutschland eben zu sein scheint.
Überraschend, ne? Ja. Also
was? In In Deutschland nehmen sie einen, am Anfang haben sie mich nicht so in die Hand genommen und so alles so. Wir dachten, wir kommen dahin und uns wird halt gezeigt, wie ich fahren lernen kann ein bisschen und dass da auch jemand ist, der einem hilft. Das haben die jetzt gemerkt, ein bisschen beim ADAC in Deutschland, dass das nicht so ganz gut ist und man merkt, wo ich jetzt Gastschlag gemacht habe, sie geben sich jetzt mehr Mühe und sie stecken mehr Herzblut rein, aber das merkt man in Österreich, dass es einfach so reibungsloser läuft. Aber der Unterschied war jetzt diese Saison in Österreich, dass man in Österreich auf vielen Fahrsicherheitszentren gefahren ist. Und in Deutschland eigentlich nur auf Kartstrecken, außer ein Fahrsicherheitszentrum in Bayern, in Schlüsselfeld. Und genau, das ist so der große Unterschied. Aber für nächste Saison machten die jetzt auch in Österreich fast alle Rennen auf Kartstrecken.
Und das findest du besser oder schlechter?
Also Kartstrecken hat, wie gesagt, einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Also Kartstrecken haben den Vorteil im Trockenen, machen sie ein bisschen mehr Spaß, weil der Grip und so, also ist besser und es ist halt dafür ausgelegt, dass man da drauf schnell fahren kann. Aber im Regen hast du so einen großen Nachteil. Also da kannst du beim Fahrsicherheitszentrum, kannst du da im Regen 1000-mal besser fahren.
Glaube ich. Jetzt hast du schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, was in Deutschland auf jeden Fall fehlt. Und das sind offensichtlich auch InstruktorInnen, die dir ein bisschen auch was zeigen und dich potenziell an der Hand nehmen und sagen, hey, so und so kannst du dein Fahrstil verbessern. Was sind noch so Themen, wo du sagst, hey, wenn wir wirklich auch mit Blick auf Motorsportförderung gucken wollen, was brauchst du, was müsste passieren, damit du sagst, hey, ich habe auch wirklich eine Gelegenheit oder eine Chance, mich da massiv weiterzuentwickeln und im besten Fall den großen Traum von einer professionellen Motorradrennfahrerkarriere zu leben?
Also, dass es besser wird, würde ich sagen, ist jetzt hier in Bayern ist es schwierig, weil es gibt in Bayern nur 2 Strecken, wo du fahren kannst zum Trainieren. Und das ist auch unser Problem, weil meine Eltern sind halt ja getrennt und es ist dann schwierig. Ich kann eigentlich gar nicht trainieren mal unter der Woche, dass wir mal schnell wohin fahren. Das geht einfach nicht. Und dann machen wir es einfach so manchmal, also es ist schon selten, dass wir mal nach Italien fahren und dort ein Wochenende trainieren.
Aber das heißt, die Infrastruktur fehlt schon komplett allein
genau.
In Deutschland.
Also das ist schwierig. Man muss dazu sagen, in Sachsen ist das besser. Also in Sachsen merkt man auch, die haben mehr Strecken und die Leute dort, die sind auch schneller einfach dadurch.
Jetzt hast du zwar nicht so viele Trainingsmöglichkeiten, während du jetzt von den Gegebenheiten erzählt hast, war ich mal ganz kurz auf deinem Instagram-Profil. Das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Wer Lukas folgen möchte, l.tsch-47 ist der Instagram-Account, also wenn ihr da vorbeischauen wollt. Und das letzte Bild finde ich wirklich sehr, sehr spektakulär, weil Lukas einfach ellenbogenschleifend über die Kartbahn schreddert. Also großen Respekt dafür. Und an der Stelle noch die Frage hinterher. Wir haben vorhin über deine ersten Knieschleife-Erfahrung gesprochen. Seit wann kannst du Ellenbogen schleifen? Wann ist das passiert? Wie ist das? Wie kam es dazu? Ist das Standard inzwischen in der Mini-GP?
Ellbogenschleifen ist nicht so Standard. Also es schleifen jetzt nicht viele mit Ellbogen. Das erste Mal, wo ich Ellbogen geschliffen habe, war so, dass wir haben am Wochenende MotoGP geschaut. Und dann dachte ich mir so, oh, ich will auch unbedingt Ellbogen schleifen. Und ich habe mir die ganze Zeit das Rennen so nur angeschaut, wie die den Ellbogen rausmachen und so. Und das war in meiner ersten Saison so ab vorletzten Rennen ungefähr. Und dann sind wir auf den Parkplatz gegangen und dann habe ich probiert, einfach nur Knie zu schleifen und schräger zu gehen. Und dann konnte ich auch ab einer halben Stunde Ellbogen schleifen und so machen, dass das Hinterrad auch immer ein bisschen wegrutscht.
Mhm. Krass. Also die sind ja schon ganz schön gespielt. Das heißt, wir sehen auch hier, das Potenzial ist eigentlich noch da. Es fehlt aber die Infrastruktur, es fehlt auf den Veranstaltungen eine gewisse Professionalität, in Form auch von InstruktorInnen, von Personen, die die Streckenposten darstellen und die Strecke sichern. Das heißt, da gibt es einiges zu machen. Nichtsdestotrotz scheinst du mit deinem Vater zusammen dem strotzen zu wollen und trotzdem weiterzumachen. Bringt mich so ein bisschen in die Zukunft. Was ist so nochmal dein Ziel für die nächste Saison? Du hast gesagt, die österreichische GP wieder. Hast du was mit einer finalen Platzierung so für dich vor Augen? Und wo soll die Reise so langfristig hingehen?
Ja, also langfristig ist immer schwierig zu sagen. Aber jetzt erstmal nächste Saison möchte ich mit einer ovale 190er, mit 190 Kubik, die hat Spitze 130 km/h ungefähr, hat 25 PS. Mhm. Und dann möchte ich in Österreich 25 dort starten mit der. Und platzierungsmäßig würde ich vielleicht Platz 5 vornehmen, aber das ist jetzt noch schwierig zu sagen, was ich mir vornehme.
Und wenn du über das nächste Jahr hinausblickst und jetzt gar nicht deine, ich sag mal, die nächste Klasse planst, sondern einfach nur träumen dürftest, wo du gerne hin möchtest, wo führt dich dein Weg hin? Ist es IDM, wäre es Superbike-Weltmeisterschaft, wäre es vielleicht MotoGP oder Moto3 am Anfang natürlich erstmal? Ja. Wovon träumst du?
Erstmal, weil ich noch nicht so, ich blicke noch nicht so ganz in die Zukunft erstmal, würde ich sagen, KTM Junior Cup. Mhm. Ja, und dann, wenn ich halt erwachsen bin, würde ich davon träumen, Superbike zu fahren oder MotoGP.
Ambitionierte Pläne. Also ich glaube, es ist aber ein guter Fahrplan. Wir kommen so ein bisschen zum Ende. Wir drücken da auf jeden Fall schon mal die Daumen. Wenn wir jetzt aber über MotoGP sprechen, eine Frage dann natürlich, wer ist dein Topfahrer? Wem drückst du da immer am meisten die Daumen? Wer ist dein Idol?
Also, MotoGP gucke ich gar nicht so viel, weil ich finde, Superbike ist schon ein bisschen im Moment ein bisschen interessanter, weil da die Fights besser sind im Moment, oder was heißt besser, einfach mehr sind. Ich sage jetzt nicht, dass MotoGP schlechter ist, aber in der Superbike ist im Moment natürlich Toprak mein Vorbild und in der MotoGP Marc Marquez.
Aha, also zwei sehr außergewöhnliche Fahrer auf jeden Fall, auch sehr athletische und vor allem auch ein bisschen verrückte Fahrer, kann man glaube ich sagen. Dann muss ich jetzt noch eine Frage direkt hinterher schießen, gerade Toprak aka Stoprak. Lebt ja jederzeit vor. Wie steht's bei dir um Wheelie und um Stoppy-Skills?
1200 Kilometer nach Bosnien. Dank Kalimoto gab es statt langer Streckensuche mit wenigen Klicks beste Tourenplanung. Mit der Routenführung auf Kurvik und dem einzigartigen Kurvenalgorithmus schlägt das Motorradherz mit den ersten Kilometern höher. Und wenn es mal bei Regenwetter etwas zielgerichteter gehen muss, führt dich Kalimoto mit nur zwei Klicks auch super einfach auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Worauf wartest du? Probier es aus, lade die App runter und nutze auf der Kalimoto-Website den Code GIBGAS für 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft.
Wheelie und Stoppies, wie gesagt, ich kann nicht so viel trainieren, leider. Mhm. Aber auf dem Fahrrad kann ich das im Traum. Wheelie.
Wie geil, oh Mann, ey. Manchmal wünscht man sich doch nochmal so ein bisschen so eine Rückspultaste zu haben und das Leben dann doch nochmal zu leben, ein paar Sachen vielleicht anders zu machen, auch wenn man eigentlich ganz gut zufrieden sein kann, glaube ich. Aber so sind Michel und ich ja wöchentlich zusammen und reden über unsere Träume. Du lebst es dann halt zu einem gewissen Teil schon, ist auch okay. Lukas, von meiner Seite aus bedanke ich mich schon mal ganz herzlich für die Eindrücke, die du gegeben hast. Aber bevor wir hier abschließen, hat Michel bestimmt auch noch ein paar Themen auf der Agenda und deswegen schmeiß ich da den Ball nochmal rüber.
Ja, ich möchte einfach zum Abschluss mich auch nochmal dafür bedanken, dass du uns kontaktiert hast und hier spannende Einblicke in dein Leben im Nachwuchsmotorsport gewährt hast. Und an der Stelle nochmal der Verweis auf Lukas Instagram-Account. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen weiter gesappt und die Vorbilder, die er sich ausgesucht hat, sieht man vielleicht auch so ein bisschen in seinem Fahrstil. Also auf den Bildern, die man da so zu sehen bekommt, hat er auf jeden Fall den spektakulärsten Fahrstil schon und ich sehe viel Potenzial für die Zukunft. Drückt dir dafür natürlich auch ganz, ganz fest die Daumen und hoffe, wir sehen uns vielleicht in Weldemal im ADAC Junior Cup. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Da ist ja Lukas Tudovic auch als Riding Coach jetzt dieses Jahr unterwegs gewesen. Da gibt es die passende Unterstützung und ich würde mich sehr freuen, wenn du deinen Weg weiter erfolgreich beschreiten kannst.
Ja, danke, dass...
Bitte, dein Schlusswort. Also vielen Dank. Und jetzt darfst du noch was hier loswerden, was auch immer du schon mal sagen wolltest an diesem Motorrad-Podcast.
Ja, also ich bedanke mich auch, dass ich mitmachen durfte, weil, wie gesagt, ich wollte es ja sehr gerne, weil es mir einfach sehr gefällt, der Podcast. Weil es gibt, so wo ich gesucht habe, mal eigentlich keine Motorrad-Podcasts. So richtig. Und dann habe ich euch gefunden und es hat mir einfach so gut gefallen.
Das freut uns. Also es gibt natürlich da noch schon noch ein paar andere, aber wir nehmen das Kompliment einfach sehr, sehr gerne und dankend an. Lukas, wir wiederholen uns jetzt schon fast schon. Wir wünschen dir für die Zukunft einfach alles erdenklich Gute. Respekt auch an deinen Papa und Mama, die dich da auch unterstützen auf dem ganzen Wege. Vielleicht sprechen wir uns einfach in 2 Jahren wieder, wenn du dann kurz vorm KTM, wie heißt der, Rookie Cup oder was auch immer stehst, ja?
ADAC Junior Cup, ja.
Ah, den meine ich ja so. Und dann geht's aber immer weiter und irgendwann sehen wir dich dann vielleicht mit einer 1-Liter-Maschine da uns um die Ohren fahren. Wir können einmal kurz in den Rückspiegel schauen, sehen dann einen schwarzen Punkt, eine halbe Sekunde später sehen wir ihn vor uns. Das wird dann wahrscheinlich die Zukunft sein. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Michel, auch mit dir war es mir wieder mal ein Fest. Wir sagen tschö, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.